Wir beten kurz und dann geht's los. Himmlischer Vater, danke nochmals für diesen Tag und für diesen Gottesdienst. Danke für dein Wort. Danke für deine Liebe. Danke für deinen Sohn Jesus, Amen. Der uns errettet hat, der unser Erretter ist, unser Erlöser, unser Herr und deinen Heiligen Geist, der in uns lebt. Und danke, dass du, Herr, heute durch deinen Heiligen Geist uns lehrst, uns Offenbarung schenkst in unserem Herzen, uns die Augen des Herzens öffnest, so wie Paulus das gebetet hat, dass wir erkennen können, dass du gut bist, dass du Liebe bist, Herr, und was du für uns hast. Und dass wir gestärkt werden am inneren Leib durch dein Wort. Ich danke dir dafür in deinem Namen. Amen. Amen. Meine Mama hat mich gefragt, worum es geht heute in der Botschaft. Ich habe zwar nicht gezeigt, alles und die Verse und so, warum ich das jetzt erwähne, wirst du gleich sehen, weil mein erster Vers ist genau das, was die Mama gerade gelesen hat. Ja. Aber ich glaube, es heißt, dass entweder ist es Zufall oder der Herr hat uns geleitet. Ja, und wir betonen dasselbe. Aber jedenfalls hat mich gefragt, worum es geht heute in der Botschaft, worum es gehen wird. Und es geht eigentlich darum, wenn Dinge im Leben nicht so laufen, wie man sich das wünscht, wie man sich es vorstellt, wenn es vielleicht ganze Phasen gibt, wo es schwer ist, wo es nicht gut läuft, dann ist es wichtig, beim Herrn zu bleiben. Dann ist es wichtig, nicht von Jesus wegzulaufen, sondern zu ihm hin. Und dann ist es wichtig, nicht von der Gemeinde wegzurennen, sondern in die Gemeinde zu rennen, in die Gemeinde zu kommen. Das ist eigentlich das, worum es geht in der heutigen Botschaft und was ich möchte, dass du mitnimmst. Also, wir reden darüber, wenn es im Leben scheinbar rückwärts geht. Vielleicht kannst du das, und ich habe keinen Dings dabei, jetzt musst du mir einfach helfen mit dem Weiterschalten, aber es wird nicht so schwierig, glaube ich. Ich war vor kurzem mal im Zug unterwegs, von Salzburg nach Wien. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber früher war Zugfahren für mich einfacher, finde ich, weil früher bist du in den Zug reingestiegen und hast dich irgendwo hingesetzt. Kannst du dich daran erinnern? Ja, ja. Heute steigst du in den Zug rein und alles ist reserviert, hast du schon mal gemerkt. Und dann musst du den ganzen Zug absuchen, bist du irgendwo jedenfalls. Ich war im Zug von Salzburg nach Wien, habe den ganzen Zug abgesucht und habe dann doch zwei Plätze gefunden, nebeneinander, die frei waren, ja, und habe mich hingesetzt und diese Plätze waren gegen die Fahrtrichtung, ja. Und manche Leute halten das gar nicht aus, ja, die müssen in Fahrtrichtung sitzen. Dann gibt es Leute, die müssen gegen die Fahrtrichtung. Wir könnten jetzt, zeigen mal die Haare, machen wir nicht, zeigen mal auf, nein, machen wir nicht. Mir ist es wurscht, ja, mehr oder weniger, aber jedenfalls, ich war gegen die Fahrtrichtung. Und es war schon Abend und ich bin schon müde und ich sitze so da und schaue beim Fenster raus. Und wenn du so, was geht beim Zugfahren? Das ist ja das Schöne am Zugfahren, ist, du musst nicht aufpassen, ja, im Gegensatz zum Autofahren. Und dann bist du ein bisschen so im Halbschlaf und hab so beim Fenster rausgeschaut und hab festgestellt, irgendwie ist es komisch, dass alles so rückwärts an dir vorbeifährt. Ja? Und ich habe dann später darüber nachgedacht und da ist diese Botschaft eigentlich entstanden, weil manchmal bist du im Leben und es scheint dir, alles geht rückwärts, oder? Dinge, die vielleicht schon mal funktioniert haben, funktionieren nicht mehr und Dinge werden plötzlich schwieriger, Dinge werden plötzlich schlechter, man hat vielleicht eine schwierige Zeit. Und ich möchte heute eine Geschichte erzählen von der Bibel, über jemand, dem es so gegangen ist, nämlich dem Josef. Ja. Wie ich ein Kind war, ich bin ja in diesem Haus aufgewachsen. Und meine Eltern haben diese Buchserie gekauft, die gibt es heute noch, die heißt Was uns die Bibel erzählt. Ja. Die kannst du bei der Österreichischen Bibelgesellschaft bestellen. Da gibt es 28 Bücher, 28 Bände. Ich finde das super für Kinder, weil ich kann mich heute noch erinnern. Ja. Und viele der Bibelgeschichten, wenn ich die lese, dann sehe ich so, weißt du, diese Bilder vor mir, irgendwie vor dem inneren Auge. Und wir hatten diese ganzen Bücher, die waren damals noch groß, mit Karton außen, heute sind sie so klein wie so ein Pixieheft. Und geht durch die ganze Bibel durch mit Illustrationen von einem holländischen Künstler, ja, die schauen dann so aus, ein gewisser Stil. Und ich zeige die manchmal dann in meiner Gemeinde her, weil ich finde die irgendwie super. Aber in der Geschichte von Josef im Alten Testament, da gibt es einiges an Rückschritten in seinem Leben. Als er aufgewachsen ist als Teenager, hatte er, glaube ich, auch ein bisschen eine schwierige Zeit. Ja. Er war zwar der Lieblingssohn von seinem Vater. Und du kennst die Geschichte, sein Vater hat ein besonderes Gewand gekauft, ja, das viel schöner war als das der anderen Geschwister. Und früher habe ich mir gedacht, ja super, für Josef war es doch super, der war doch das Lieblingskind vom Vater. Aber wenn du darüber nachdenkst mit den ganzen Geschwistern, und der war nicht ganz der Jüngste, war fast der Jüngste. Und ich bin mir sicher, das war manchmal nicht so leicht für ihn. Und die Geschwister haben ihn aufgezogen und waren gemein zu ihm. Und hier sehen wir, wie das Ganze dann eskaliert ist. Die Geschwister waren so irgendwie eifersüchtig auf ihn und waren dann gemeinsam mit ihm am Feld und haben ihn in ein Loch geworfen und einen Deckel drüber. Und weil das war dann die Eskalation sozusagen von Jahren von diesem Konflikt vielleicht mit den Geschwistern. Und einer der Brüder, der Älteste, der war noch ein bisschen rationaler und der wollte eigentlich auf ihn aufpassen und gesagt, du, was die macht nicht zu viel, passt ein bisschen auf, weil der Vater hängt sehr auf ihn. Ich sag in anderen Worten. Und als der dann kurz weg war, haben der Rest der Brüder Josef verkauft an eine Karawane, an reisende Händler. Und der wurde nach Ägypten, da ziehen sie ihn raus, das kann mich immer daran erinnern, sein Gesicht ist so grün, ja. Wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich so Josef mit dem grünen Gesicht, ja, und da siehst du, da wird das Geld ausgetauscht und er wird verkauft nach Ägypten. Und Josef kommt dann nach Ägypten mit diesen Händlern und wird dort am Markt verkauft. Und das musst du dir vorstellen, die haben ihn verkauft als Sklave. Ja, die haben dort am Markt aufgestellt, die haben die Leute damals am Markt aufgestellt. Da habe ich jetzt kein Foto davon, ja, jetzt musst du einfach mir zuhören. Glücklicherweise gibt es kein Foto davon, weil die haben die Menschen dort aufgestellt wie Tiere, ja, alles gewandt weg. Und die haben es dann aufgestellt und dann konntest du hingehen, konntest dir einen Mensch kaufen, damit er dann, weiß ich nicht, bei dir zu Hause im Garten arbeitet oder irgendwas macht, ja, Sklaven. Und Josef wurde als Sklave verkauft, alles wurde ihm genommen, seine Familie, sein Zuhause, sein schönes Gewand, alle Aussichten auf eine Zukunft, war nicht mal mehr seine Freiheit, ja, war nicht mal mehr ein freier Mensch. Er gehörte sich nicht mal selber, wurde versklavt, war verkauft, alles hat er verloren. Aber das Interessante daran ist, in dieser Szene, in diesem Moment seines Lebens, sagt uns die Bibel, Gott war mit ihm. Halleluja. Weißt du, wir Menschen denken manchmal, naja, wenn Gott mit uns ist, dann geht es immer aufwärts, dann geht es immer vorwärts. Aber manchmal geht es scheinbar rückwärts. Ich bin im Zug gesessen, war auf dem Weg von Salzburg nach Wien. Eigentlich war alles okay, aber gefühlt war es ein bisschen komisch, weil alles ist rückwärts gegangen. Und manchmal geht es im Leben so, wir sind zwar mit dem Herrn unterwegs, wir sind vielleicht sogar in seiner Richtung, aber manchmal gibt es vielleicht Momente, die schwierig sind. Manchmal gibt es Situationen, die so unerwartet sind. Manchmal gibt es Dinge, die geschehen, die wir gar nicht erwartet haben. Manchmal verlieren wir vielleicht Sachen. Manchmal fühlen wir uns ein bisschen so, wie wenn das Leben zum Stillstand kommt, so wie Josef hier. Aber die Bibel sagt, Gott war mit ihm. Und er war ein Mann, sagt die Bibel, alles, was er tat, gelang ihm. Warum alles, was er tat? Weil Gott mit ihm war. Und weil er bei Gott geblieben ist, weil er diesen Glauben, dieses Vertrauen an Gott hatte. Er wurde als Sklave verkauft an einen Mann namens Potiphar. Ja. Potiphar war der Chef von der Leibwache des Pharaos, also ein sehr wichtiger Mann in diesem Land. Und kam dort in sein Haus als Sklave. Und weil ihm alles gelang, weil Gott mit ihm war, hat es nicht lange gedauert. Und plötzlich war er sozusagen der Chef im Haus. Ja, und der sein Besitzer, ist irgendwie arg, das zu sagen, aber ja, sein Herr, sagt die Bibel, ja, vielleicht ein schöneres Wort, hat ihm alles praktisch übertragen. Und Josef hat sich um alles gekümmert und war sozusagen der, heute würde man sagen, Manager, Geschäftsführer, ja, vom Haus des Potiphar. Es ging im Leben aufwärts und er leitet den gesamten Haushalt. Und du weißt vielleicht nochmal, wir bleiben bei dieser Slide, weil für diese Geschichten gibt es im Kinderbuch keine Slides, ja. Und du weißt vielleicht, wie es weitergeht, ohne eigenen Verschulden, erlebt er plötzlich wieder einen großen Rückschritt und landet ins Gefängnis. Ja. Die Frau des Potiphar hat sich gedacht, der Josef, ja, ganz ein fescher junger Mann, und wollte ihn für sich haben, sagen wir es mal so, wir sind in einer Gemeinde, ich drücke das jetzt nett aus. Ja. Und Josef hat sich geweigert, nein, Gottes Willen, du bist doch die Frau von meinem Chef. Und natürlich nicht. Ja. Und hat es immer wieder, die Bibel sagt, immer wieder auf ihn eingeredet, so wird das formuliert, ja, und eines Tages hat sie versucht, ihn am Gewand zu packen und er ist dann rausgerannt ohne sein Obergewand. Und die Frau hat das dann so dargestellt, ja, allen anderen und ihrem Mann gegenüber, ja, er hat was bei mir versucht, er hat versucht, ja, mich zu verführen oder wie auch immer. Und deswegen landet er im Gefängnis. Und wieder hätte er sich denken können, was ist jetzt schon wieder, oder? Ja, ich bin mir sicher, emotional gesprochen hat Josef sich irgendwann gedacht, ich kann nicht mehr, ja. Das schon wieder, ja, schon wieder fällt alles auseinander, schon wieder bin ich im Gefängnis, schon wieder habe ich alles verloren. Aber selbst in dieser Situation wieder, wenn du den Bibeltext liest, die Bibel sagt, Gott war mit ihm. Der Punkt ist, Gott ist immer mit uns, er bleibt immer bei uns. Und wir können nicht beurteilen am Leben von Menschen, vielleicht am eigenen Leben, ob Gott jetzt mit uns ist oder dass wir Gott beschuldigen. Josef hätte auch Gott beschuldigen können, oder? Er hätte gesagt, ich habe mich so bemüht. Ja, du bist bei mir, warum ist mir das jetzt passiert? Josef endet im Gefängnis, aber die Bibel sagt, Gott war mit ihm, auch dort. Für mich ist der Punkt, egal wo du bist im Leben, Gott ist bei dir. Er war im Gefängnis, aber auch dort war Gott bei ihm und die Bibel sagt, auch im Gefängnis hat er wieder Aufgaben übertragen bekommen und wurde dann zu, der Gefängniswächter hat ihm das dann auch quasi den ganzen Laden praktisch übergeben, er soll sich um Sachen kümmern. Und die Geschichte geht dann weiter, er ist, weil sein Chef, ja, sein Voriger, so ein wichtiger Mann war, der Chef der Leibgarde, der hat ihn dort im Gefängnis, halt in diesem Bereich, wo er Zugang hatte, eingekerkert. Und die Geschichte geht weiter, der Mundschenk und der Bäcker des Pharao versündigten sich gegen ihn, steht in der Bibel, was genau die gemacht haben, steht nicht drin, und kamen auch beide ins Gefängnis, dorthin, wo Josef war. Und waren eine Weile dort und Josef hat sich um diese Leute auch gekümmert, weil er im Gefängnis war und dort zuständig war. Und diese Leute hatten dann beide einen Traum. Vielleicht kennst du die Geschichte. Ja. Und dieser Traum war für sie so lebendig und so, sie wussten einfach, dass dieser Traum von Gott ist. Diese Frage, weil ich bin schon länger Pastor und meine Mama noch viel länger als ich, und diese Frage kommt manchmal von Leuten, wie sie jetzt wissen, ob ein Traum von Gott ist oder nicht. Ja. Diese Frage stellen wir uns manchmal, wir haben einen Traum und der ist sehr irgendwie, wir denken sehr drüber nach. Und dann stellt sich manchmal die Frage, ist dieser Traum von Gott oder nicht? War das jetzt nur von mir? Haben wir was Komisches gegessen am Vorabend? Oder versucht Gott mir was zu sagen? Ja? Die Antwort darauf ist, wenn du in der Bibel schaust, Leute, die einen Traum von Gott haben, ja, die stellen nie in Frage, dass der Traum von Gott kommt. Die fragen sich nur, was der Traum bedeutet. Ja? Das heißt, wenn du dir unsicher bist, ich weiß nicht, war das jetzt von Gott oder nicht? Höchstwahrscheinlich nicht, ja. Weil die Leute in der Bibel, die einen Traum von Gott haben, die stellen nie in Frage, ob der Traum von Gott war. Ja. Die wollen nur unbedingt wissen, was dieser Traum bedeutet hat, weil sie sich so sicher sind, dass der eben von Gott war. Und so war es bei diesen zwei Herren, die waren sich sicher, die hatten einen Traum, der hat das zu bedeuten, der war von Gott. Und sie wollten wissen, was. Und reden mit Josef drüber. Und Josef sagt was ganz Interessantes. Er sagt, ist nicht die Deutung der Träume des Herrn. Ja. In anderen Worten, wenn man jemand fragen möchte, dann Gott. Ja. Er weiß die Antwort. Und das ist auch was Interessantes fürs Leben und was Tolles fürs Leben, oder? Und was Wichtiges fürs Leben. Wenn ich etwas nicht weiß, muss nicht ein Traum sein. Aber wenn ich irgendwo wirklich anstehe, die Deutung ist des Herrn, oder? Der Herr hat die Antworten für uns. Und in meinem Leben, wenn ich den Herrn bitte um Antworten, kann ich dir sagen, zumeist kommt die Antwort nicht sofort. Aber sie kommt mit der Zeit. Und er hat mich noch nie enttäuscht. Und Fragen, die uns beschäftigen, ja, die sehr tief sind, wo wir manchmal... Er wird uns diese Fragen beantworten, vielleicht nicht sofort, aber mit der Zeit. Ja. Mich erinnert er zumeist an einen Bibelvers, den ich gelesen habe. Oder ich lese in der Bibel und plötzlich beantwortet das meine Frage, die ich hatte. Oder er zeigt mir, wie das diese Frage beantwortet. Und Josef deutet ihnen die Träume und sagt zum einen, der Mundschenk, ja, du wirst in 3 Tagen wieder am Hof des Pharaos sein, wirst deinen Job zurückbekommen, salopp formuliert. Und zum Bäcker sagt er, ja, leider wirst du dein Leben verlieren. Und genauso war es dann. Ja, nach 3 Tagen wurden diese 2 Herren aus dem Gefängnis raus und der eine bekam seinen Job wieder. Und Josef sagte zum Mundschenk, wenn du wieder beim Pharao bist, dann erinnere dich an mich. Ja, und lege ein gutes Wort für mich ein. So, in die Richtung. Also er war in dieser misslichen Situation, Josef. Er war im Gefängnis. Selbst dort hat er sich hinaufgearbeitet, sozusagen, oder sagen wir mal, mit der Gunst und Hilfe des Herrn ist es wieder besser geworden im Leben, weil der Herr war mit ihm. Und dann lernt er wichtige Leute kennen. Und er sagt zum einen, wenn du wieder beim Pharao bist, dann denk an mich, lege ein gutes Wort für mich ein. Und die Bibel sagt, er bekam seinen Job zurück, dieser Mundschenk, und hat auf Josef vergessen. Und so kann es auch nochmal sein im Leben, oder? Man lernt wichtige Leute kennen und dann denkt man sich, super, die können mir helfen. Da öffnet sich vielleicht eine Tür, da wird vielleicht mein Problem gelöst. Aber weißt, wie es ist? Manchmal Leute enttäuschen uns, oder? Es kommt vor. Manchmal enttäuschen uns Leute. Das Gute ist, Gott enttäuscht uns nicht. Dieser Mensch hat Josef enttäuscht, aber Gott war immer noch bei ihm. Und dann kam die Situation, du kennst wahrscheinlich, wie die Geschichte weitergeht. Pharao hatte einen Traum und er wusste, der war von Gott. Und da waren 7 Kühe, du kennst die Geschichte, fette Kühe, die kommen raus aus dem Nil. Fett in der Bibel ist immer gut übrigens, immer was Gutes. Die kommen raus aus dem Nil und dann kommen 7 ganz magere Kühe und die fressen die fetten Kühe auf. Und dann wacht er auf. Und dann hat er noch einen Traum, das sind 7 Ähren von Korn, von Weizen. Und die sind fett und die kommen raus aus dem Nil. Und dann kommen plötzlich ganz magere und die fressen die Fetten auf. Dann wacht er wieder auf. Dann denkt er sich, dieser Traum, der ist von Gott, ich weiß es, ich muss rausfinden, was er bedeutet. Und holt sich alle, die er irgendwie hat in seinem Reich, ja, dass sie ihm den Traum deuten, aber niemand konnte den Traum deuten. Und da plötzlich, ja, durch Gottes Wirken, Gott hat Josef nicht im Stich gelassen. Menschen haben Josef im Stich gelassen. Gott hat Josef nicht im Stich gelassen. Und durch diese ganze Situation erinnert er sich der Mundschenk, Moment, da war ja was, im Gefängnis war da jemand, der hat mir den Traum gedeutet. Und genau so war es dann auch, was er gesagt hat. Und dann bringt man den Josef heraus, interessantes Detail, die Geschichte sagt, man hat ihn gekleidet, die Haare geschnitten, rasiert, ja, damit der Halbwegs was gleich schaut. Man brachte ihn zum Pharao. Und Pharao sagt zu ihm, ich erzähle die Geschichte so. Pharao sagt zu ihm, ich habe gehört, du kannst mir den Traum deuten. Und Josef sagt zu ihm, naja, Gott hat die Antwort. Und das finde ich auch so schön. Josef hat nicht gesagt, ja, ich kann einen Traum deuten, er hat gesagt, Gott hat die Antwort. Und gerade, weißt du, dem Pharao gegenüber, die Pharaonen dachten ja, sie sind Götter, weißt du vielleicht, aus der Kultur damals. Ja, die haben sich gedacht, sie selbst sind Gott. Und Josef sagt, ja, der echte Gott, der kann dir deine Antwort geben. Der kann dir deinen Traum deuten. Und Josef deutet ihm den Traum und sagt, es kommen 7 sehr gute Jahre mit sehr viel Ernte und dann 7 sehr magere Jahre. Genau da ist Josef hier beim. Ich glaube, das ist ein Foto aus der Zeit. Nein. So wie der Künstler sich das vorgestellt hat. Mir gefällt der Mann, der da mitschreibt, ja, und deutet ihm den Traum. Und dann dadurch, und ich glaube, das ist die letzte Slide von dieser Bilderserie, dadurch ist dann dem Josef möglich, auch seiner ganzen Familie ein Segen zu sein. Ja, dann kommt später in weiterer Folge die Familie, die auch unter dieser Hungersnot leiden. Und Josef hilft dann seiner Familie und wird zum Segen zu ihnen. Und er tat ihnen Gutes. Josef hätte jeden Grund der Welt gehabt, enttäuscht zu sein, aufzugeben und vielleicht auch von seinem Glauben oder von Gott wegzurennen. Aber eines sehen wir in dem allen, obwohl es schwierige Situationen gab, obwohl es immer wieder Herausforderungen gab, Josef blieb im Glauben an Gott. Und das ist mein Wort vom Herrn für uns alle heute. Bleib im Glauben an Gott. Galater 6, die Mama hat schon gelesen. Preis dem Herrn. Ich glaube wirklich, Gott möchte uns da was sagen. Deswegen lesen wir es nochmal gemeinsam. Ich habe es mitgebracht auf das Slide. Galater 6, Kapitel 9 und Kapitel 6, Vers 9 und 10. Lass uns aber im Gutes tun, nicht müde werden, steht hier. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns im Gutes tun, nicht müde werden. Wir können manchmal im Gutes tun müde werden im natürlichen Leben. Denn zur bestimmten Zeit, sagt die Bibel, werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Vers 10, lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Wer sind die Hausgenossen des Glaubens? Das ist unsere Familie im Glauben, oder? Das sind unsere Geschwister. Deswegen sagen wir Geschwister im Glauben. Weil wir sind eine Familie. Denn Gott ist unser Vater, oder? Geistlich gesprochen sind wir eine Familie. Meine Mama und ich und die Rosalinde, wir sind wirklich Familie, auch menschlich gesprochen. Aber wir alle hier sind geistlich gesprochen Familie. Denn wir haben Gott zum Vater. Und hier steht, lass uns das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Es gibt Christen, die denken, da steht am meisten aber gegenüber den armen, verlorenen Leuten in der Welt. Nun, die armen, verlorenen Leute in der Welt, die brauchen Hilfe, Amen. Die brauchen Jesus, die brauchen das Evangelium. Amen. Wer von euch sagt dazu Amen? Amen? Aber deswegen vergessen wir nicht, interessant, oder, dass hier steht am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Gemeinde ist wichtig, Familie im Herrn ist wichtig. Dass wir herkommen, ist wichtig, dass wir teilnehmen, ist wichtig, dass wir was geben, ist wichtig, weil er sagt, am meisten aber gegenüber diesen Hausgenossen des Glaubens. Und deswegen mein Punkt heute, wenn es schwierig wird im Leben, wenn es scheinbar rückwärts geht, bleiben wir im Glauben an Gott und bleiben wir in der Gemeinde. Wir brauchen diese Gemeinde, Familie, hat so eine Wichtigkeit in den Augen Jesu. Wenn du die Offenbarung liest, weißt du, das letzte Buch in der Bibel, wer von euch hat schon mal Offenbarung gelesen? Wer von euch hat ein bisschen Angst gekriegt, wie er Offenbarung gelesen hat? Offenbarung gibt uns einen Blick in die geistliche Welt hinein. Und Dinge auf dieser Welt im Natürlichen geschehen, weil Dinge im Geistlichen geschehen, in der geistlichen Welt. Und deswegen gibt es Sachen in dieser Welt, die rational schwer zu erklären sind, oder? Wir sehen Kriege. Wir sehen Morden, wir sehen Dinge und denkst dir, wie kann das sein? Wie können Menschen sowas tun? Ja? Aber Dinge im geistlichen Bereich Offenbarung gibt uns sehr viel Einblick in diesen geistlichen Bereich, diese Monsterwesen mit 7 Köpfen, das ist im geistlichen Bereich. Ja. Aber das zeigt uns dann, was auf dieser Erde läuft, ja, im Natürlichen, im Weltlichen, in den Reichen der Welt und so weiter und so fort. Aber wenn du in Offenbarung liest, da gibt es am Anfang Kapitel 1 und Vers 2 und dann am Anfang von Apostelgeschichte, ich glaube es ist Kapitel 2 und 3, ja, sind diese Sendschreiben an die 7 Gemeinden. Und da taucht Jesus auf und Jesus steht, am Anfang wird beschrieben wie Johannes, ich habe gerade von Josef geredet, so wie Johannes, ja, diese Offenbarung hat und Jesus sieht und er steht inmitten der Kronleuchter. Und mit diesen Kronleuchten sind die Gemeinden gemeint. Und Offenbarung ist ja, weißt du, Johannes hat diese Offenbarung eigentlich von Jesus und er sieht Jesus in seiner Jetztzeit und auch in der Zukunft, weil es gibt Sachen in der Offenbarung, die sind sogar noch in unserer Zukunft. Und er sieht in diese Zeit hinein, im geistlichen Bereich, er sieht in die Zukunft, er sieht unsere Zeit, er sieht die Zeit nach uns und er sieht Jesus. Und wo ist Jesus? In den Gemeinden. Und Jesus schreibt Briefe an seine Gemeinden, an die Leiter der Gemeinden, weil die ihm so wichtig sind. Jesus ist in den Gemeinden aufzufinden. Ja? Dort ist er daheim sozusagen, da ist seine Familie. Und deswegen, Gesundheit, deswegen ist es, meine Mama hat es so mehrmals gesagt heute schon, wenn wir hier sind, in der Gemeinde, es geht um Jesus. Weil er ist hier. Ja, auch zu Hause, wenn wir in der Bibel lesen, ist er da. Auch zu Hause, wenn wir loben, preisen, ist er da. Aber Jesus ist in seiner Gemeinde. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in der Gemeinde sind, dass wir in die Gemeinde kommen, dass wir nicht von der Gemeinde laufen, wenn Dinge schwierig sind. Weil interessant sind diese zwei Verse nicht getrennt irgendwo zu finden, sondern hintereinander im selben Kontext. Lass uns im Gutes tun, nicht müde werden. Ja? Und dann spricht es von der Gemeinde, von den Hausgenossen des Glaubens. Manchmal möchte man müde werden, manchmal denkt man sich, zahlt sich's aus? Ist es es wert? Warum geht's nicht mehr vorwärts? So wie Josef das manchmal dachte. 2. Korinther 5 und dort Verse 4 bis 7. Ich lese es euch vor. In unserem sterblichen Körper seufzen wir, denn wir möchten lieber gleich unseren neuen Körper anlegen und vom Vergänglichen in das ewige Leben überwechseln. Was heißt dieser Vers? Dieser Vers heißt, solange wir hier auf der Erde leben, läuft es manchmal nicht super. Geht manchmal nicht alles richtig. Ist es manchmal wirklich schwierig. Geschehen manchmal Sachen, die man wirklich nicht erwartet hat. Ist man manchmal enttäuscht von Menschen oder was auch immer. Ja? Wir seufzen manchmal. Seufst du manchmal? Bei der Arbeit oder sonst wo? Über die Schwiegermutter? Nein, was heißt? Über die Kinder? Keine Ahnung. Über das, was du hörst, was in der Welt so läuft. Wir seufzen manchmal. Vers 5. Gott selbst hat uns darauf vorbereitet. Ist das nicht schön? Es ist zwar manchmal wirklich nicht ideal, es läuft uns auf und zwar manchmal wirklich Sachen schlecht, aber Gott hat uns darauf vorbereitet und uns als Sicherheit seinen Heiligen Geist gegeben. Weißt du, Gott lebt in uns durch seinen Heiligen Geist. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wow, was für eine Offenbarung vom Wort Gottes. Durch seinen Heiligen Geist, Christus in mir, die Hoffnung und Herrlichkeit. Ich bin darauf vorbereitet. Vielleicht nächstes Mal, wenn du was hörst, da draußen in der Welt, was passiert, was wirklich sehr negativ ist, sag dir selbst, ich bin darauf vorbereitet. Der Heilige Geist lebt in mir. Christus in mir, die Hoffnung und Herrlichkeit. Er hat uns zur Sicherheit seinen Heiligen Geist gegeben. Deshalb bleiben wir zuversichtlich. Wenn in einem Vers steht, deshalb, muss man immer schauen, weshalb. Weshalb bleiben wir zuversichtlich? Weil Gott uns seinen Heiligen Geist gegeben hat. Weil er in mir lebt. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Egal wo ich bin, egal was gerade geht oder nicht geht, egal wie negativ das Leben gerade ist, egal ob ich im Zug sitze und es scheint, alles geht rückwärts. Christus ist in mir. Und er ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich trage ihn mit mir. Er hat mich vorbereitet. Deshalb bleiben wir zuversichtlich. Es ist schade, wenn Christen sehr pessimistisch werden. Aber wann werden Christen sehr pessimistisch? Wenn wir darauf vergessen, er lebt in mir. Und er hat mich auf alles vorbereitet. Wenn die Dinge, die auf mich einstimmen, einfach über mich hinwegwaschen und mich ganz übernehmen emotional. Denn in unseren Emotionen, da schwankt es manchmal hin und her, oder? Da sind wir manchmal nicht ganz, da fühlen wir uns manchmal ein bisschen mehr schlecht, negativ, manchmal etwas mehr positiv, aber der Heilige Geist lebt in unserem Herzen, in unserem Geist. Gott bleibt bei uns. Deshalb bleiben wir zuversichtlich. Obwohl wir wissen, dass wir nicht daheim beim Herrn sind, solange wir noch in diesem Körper leben. Eigentlich ist unsere Heimat bei ihm. Eigentlich ist es eher unsere Familie. Vielleicht ist es ein Wort für jemand heute. Wenn du von jemand in deiner Familie enttäuscht wurdest, wenn jemand in deiner Familie was Orges angetan hat, eigentlich ist deine Familie beim Herrn. Und er ist immer gut zu uns. Er ist der beste Vater, den man sich vorstellen kann. Er ist immer treu und er bleibt immer bei uns. Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Was heißt das? Wir vertrauen Gott. Wir haben diese Offenbarung, dass er in uns lebt. Wir haben diese Offenbarung, dass er gut ist. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Das heißt, das, was wir betrachten mit unseren natürlichen Augen, im Leben um uns, was wir betrachten mit unseren natürlichen Augen, in unserem eigenen Leben, ja, wir sehen es, ja, wir es geht nicht darum, das zu verneinen, es geht nicht darum, zu tun, als wäre es nicht so, ja, wir sehen es, wir akzeptieren es, mir fehlt das richtige Wort, wir streiten es nicht, ob es, was ich sagen will, das ist nicht der Weg, sozusagen wie, nein, es ist eh nicht so, es passt eh alles, ja, wir sehen den Dingen ins Auge, aber wir wissen, Gott ist mit uns. Und das heißt Glauben. Wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Es geht um Zuversicht und es geht darum, wo diese Zuversicht herkommt. Unsere Zuversicht ist im Herrn. Und auch diese Zuversicht zu bewahren, weil nochmal, wir denken uns vielleicht manchmal, naja, wenn der Herr mit mir ist, dann geht alles gut. Und wenn es gerade nicht gut geht, dann bedeutet das vielleicht, dass der Herr nicht mit mir ist. Aber erinnere dich an Josef. So schlimm wird es hoffentlich nicht werden, bei uns, dass wir verkauft werden als Sklaven und uns nicht, weißt du, was ich meine? Aber selbst da sagt die Bibel, Gott war mit ihm. Ja, wie es gerade geht im Leben, ist kein Anzeichen dafür, ob Gott mit uns ist oder nicht. Es ist nicht Gott, der uns verlassen hat. Manchmal läuft das Leben einfach so. Es ist auch, ich greife dem jetzt ein bisschen vor, ich wollte das später erwähnen, aber es ist auch nicht ein Zeichen dafür, ob wir jetzt in dem leben, was Gott für uns hat. Denk mal an die Geschichte, wo Jesus die 5000 Menschen speist. Ja? Und nachdem diese Geschichte vorbei ist, dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, geht, steigt in ein Boot und fahrt auf die andere Seite des Sees. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast. Und dann steigen die Jünger ins Boot und fahren auf die andere Seite des Sees. Und während sie auf die andere Seite des Sees fahren, kommt ein Riesensturm und beutelt das Boot und sie kommen nicht vorwärts stundenlang und sie haben Angst, dass sie ertrinken würden. Und dieser Riesensturm ist da. Es ist so, ich meine, das sind Leute, die sind Fischer von Beruf. Und wenn ein Mensch, der ein Fischer ist von Beruf und der sein Leben im Tschinakel, ja, im Boot verbracht hat, dann Angst hat am See, dann weißt du, es geht wirklich rund. Dann weißt du, der Sturm, das war jetzt nicht nur, ja, da ist wirklich zur Sache gegangen. Und die hatten, selbst sie hatten Angst, dass sie untergehen, dass sie ertrinken würden. Aber der Punkt der Geschichte ist, Jesus hat ihnen gesagt, steigt ins Boot und fahrt ans andere Ufer, oder? Die waren im Willen des Herrn. Die haben sogar das getan, was Gott ihnen gesagt hat. Nichtsdestotrotz waren sie plötzlich mitten im Sturm. Und es war so schlimm, dass sie Angst hatten, unterzugehen. Aber der Punkt ist, Jesus kam zu ihnen. Jesus kam zu ihnen. Du weißt, wie die Geschichte weitergeht. Jesus kam zu ihnen. Er geht auf dem Wasser. Er stillt den Sturm. Er kümmert sich um sie. Wenn wir im Leben den Weg gehen, den Gott für uns hat, kommt auch manchmal ein Sturm. Geht's auch manchmal scheinbar rückwärts. In dieser Geschichte vom Sturm steht, sie ruderten und ruderten, aber sie kamen nicht vorwärts, denn der Wind war gegen sie. Und manchmal, sind wir uns ehrlich, fühlt sich das Leben so an, oder? Wir rudern und rudern, aber wir kommen nicht vorwärts, weil der Wind ist gegen uns. Aber auch wenn der Wind gegen uns ist, Gott ist für uns. Jesus ist für uns. Er kam zu ihnen. Er rettete sie aus dieser Situation. Das heißt, wenn es im Leben scheinbar rückwärts geht, wenn es im Leben schwierig geht, ist es auch kein Zeichen dafür, dass wir irgendwie, weißt du, nicht das tun, was Gott von uns möchte. Dass wir irgendwie den Willen Gottes verpasst haben für unser Leben. Und dass wir irgendwie, weißt du, da draußen sind und nicht das tun, was er für uns hat. Manchmal ist es einfach so. Auch wenn Gott mit uns ist, auch wenn wir in seinem Willen sind, kommt manchmal der Sturm. Aber die gute Nachricht ist, Gott ist mit uns im Sturm. Hebräer 10, unser nächster Abschnitt aus der Bibel. Hebräer 10, beginnen Vers 35. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Das eine hat der liebe Josef richtig gemacht. Er blieb im Glauben an Gott. Von außen betrachtet denkst du dir, naja, bei dem läuft alles schief. Zuerst wird er verkauft, der Sklave, die ganze Familie gegen ihn. Dann endlich geht was weiter beim Potiphar und dann wieder im Gefängnis.
Von außen betrachtet, die Leute haben vielleicht gedacht, ich weiß nicht, was mit dem ist. Ja. Das Leben ist irgendwie gegen ihn, das Universum. Heute würden die Leute sagen, das Universum ist gegen ihn, was ich mal gehört. Ja. Werft nun eure Zuversicht, aber eines hat er gemacht, er blieb im Glauben in Gott, er hat genau das gemacht. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, aber wo kommt diese Zuversicht her? Vom Bewusstsein, Gott ist mit mir, oder? Das sagt die Bibel immer wieder über Josef. Gott war mit ihm. Heute für uns, als von neuem geborene Kinder Gottes im neuen Bund, Gott lebt in uns. Wir haben es gerade gelesen, er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Kannst du dich erinnern an den Vers vorher? Der in uns lebt. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Und es hatte eine große Belohnung auch für Josef. Am Ende der Geschichte ist er dann einer der wichtigsten im ganzen Land. Nicht, dass es darum geht, wichtig zu sein. Du weißt, was ich meine. Aber ja, er wurde befördert, auch im natürlichen Leben hat sich's ausgezahlt. Für ihn. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat, denn Ausharren habt ihr nötig. Ausharren heißt dranbleiben. Ausharren heißt dranbleiben. Ausharren heißt, wenn es im Leben rückwärts geht, nicht vom Glauben weg sich zu wenden, nicht von der Gemeinde sich wegzuwenden, sondern bei Jesus zu bleiben, zu ihm zu laufen, bei der Gemeinde zu bleiben, ihn zu suchen, ihm Zeit zu geben, ihm Raum zu geben in unserem Leben. Das ist etwas, was wir entscheiden. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Manchmal möchten wir zuerst die Verheißung Gottes bekommen und dann tun wir den Willen Gottes. Ich weiß, selbst auch schon probiert. Aber die Bibel sagt, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt. Und wenn wir den Willen Gottes tun, kann es auch mal einen Sturm geben, so wie bei den Jüngern. Aber wir werden die Verheißung davontragen. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht zäumen. Was soll das heißen? Auf Gottes Verlass. Im Endeffekt dauert es nur eine kleine Weile, aber auf ihn ist Verlass. Er wird kommen, er wird uns nicht enttäuschen, er wird sich um uns kümmern. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben, sagt die Bibel. Leben. Und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Gemäß der Bibel hat Gott Gefühle. Und in seinen Gefühlen ist er dann traurig, wenn wir uns zurückziehen als Christen. Wenn wir zurückweichen, wenn wir uns zurückziehen, wenn wir uns vom Glauben abwenden, wenn wir uns von der Gemeinde abwenden. Warum? Weil er hätte so viel für uns gehabt. Und dann ist es klar, es ist natürlich enttäuscht und traurig, dass wir das nicht erlebt haben, was er eigentlich für uns vorbereitet hat. Weil wir die Zuversicht weggeworfen haben. Mein Gerechter, ich lese es nochmal, wird aus Glauben leben, wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihn haben. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Wenn du dir bis hierher nicht sicher warst, ob der Schlüssel zu dem Ganzen wirklich Glauben ist, dann darf ich nochmal auf diesen Vers hier hinweisen, Vers 39, denn das steht genau so da, oder? Wir sind aber nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die, was tun? Glauben zur Gewinnung des Lebens. Was heißt Glauben? Glauben heißt Gott vertrauen. Glauben heißt einfach bei Gott zu bleiben, ihm zu vertrauen. Abraham, sagt die Bibel, glaubte Gott. Und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Was hat Abraham gesagt? Abraham hat gesagt, na, Gott hat es gesagt, also wird schon so sein. Egal, dass es lang dauert, egal, dass es unmöglich ausschaut, egal, dass ich nichts dazu beitragen kann, ich kann es nicht selber richten, ich bin zu alt, ich kann keine Kinder mehr haben, aber Gott hat gesagt, also wird schon so sein. Auch wenn ich die Erklärung nicht habe, auch wenn ich die Lösung nicht habe, auch wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht. Gerade wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht, gerade wenn wir selbst keine Lösung haben, kann uns Gott helfen. Amen. Wenn wir ihm glauben, wenn wir ihm vertrauen. Und ich möchte dich heute einfach ermutigen, im Glauben an Gott zu bleiben. Abraham blieb an der Verheißung Gottes. Und nachdem er sie bekam, passierte eigentlich 25 Jahre lang nichts außer Drama, ja, und Schwierigkeiten. Aber irgendwann später, nach diesen 25 Jahren, hielt er seinen Sohn im Arm, den Gott ihm verheißen hat. Was sagst du damit, Pastor Steve? Es dauert 25 Jahre, bis du das... Nein, nicht, das sage ich damit nicht. Aber ich sage, auch wenn es 25 Jahre dauert. Er ist treu seinen Verheißungen. Im Neuen Testament, weißt du, steht, dass alle Verheißungen Gottes Ja und Amen sind in Christus Jesus. Und deswegen ist es so wichtig, dass er der Mittelpunkt ist. Dieser Gemeinde, unserer Gottesdienste, aber auch in unserem Leben, dass er den Anker, dass er das Zentrum bildet. Und dass die Entscheidungen, die wir treffen, weißt du, dass er doch im Mittelpunkt ist. Und dass wir nicht auf ihn vergessen, sondern dass wir ihn ehren in unserem Leben. Und deswegen meine Ermutigung an uns alle, bleib im Glauben, bleib in der Gemeinde, schau auf Jesus und leben wir dieses Leben im Glauben an ihn. Amen. Glaube ist nicht etwas, was man ab und zu macht. Glaube ist etwas, wo man lebt. Amen. Beten wir zum Abschluss. Himmlischer Vater, danke für dein Wort. Danke für deine Liebe, deine Güte. Der Glaube ist eigentlich so einfach. Es bedeutet dir, Gott, den Schöpfer von Himmel und Erden, der einen Namen hat über allen Namen, Jesus, der dir gegeben wurde. Einfach dir zu vertrauen, auf dich zu schauen. Lernen loszulassen, lernen zu sagen, ja Herr, du hilfst mir. Du bist meine Ermutigung, du bist meine Hoffnung. Du bist mein Licht, du bist meine Kraft, du bist meine Stütze, du bist meine Weisheit. Du leitest mich. Und ich bete einfach, dass wir ganz neu diese Offenbarung haben von Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, dass du, himmlischer Vater, uns deinen Heiligen Geist gegeben hast als Sicherheit und dass deshalb wir zuversichtlich sein können und dass deshalb wir unsere Zuversicht nicht wegwerfen, weil wir immer neu lernen, auf dich zu schauen, weil wir immer neu lernen, dir zu vertrauen. Und wenn wir uns immer wieder erinnern an deine Güte, an deine Liebe und an deine Gnade, deine unverdiente Gunst, die du uns geschenkt hast und dass du uns so sehr liebst. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür. Halleluja. Preis dem Herrn. Preis dem Herrn. Amen. Amen. Preis dem Herrn.